Ja, danke. Auch von meinem Herzen will ich dir wirklich Danke sagen für diese Gelegenheit, für die Möglichkeit, für diese Gemeinschaft, Herr, mit den Geschwistern, die dich lieben, die dein Wort lieben, die Hunger danach haben, tiefer hineinzutauchen, die Erkenntnis deines Selbst, dieses herrlichen Evangeliums, Jesus, das du vor Grundlegung der Welt geplant hast und dann ausgeführt hast und dabei noch bis auszuführen, dass wir da Anteil haben dürfen daran und dass wir da hineinschauen dürfen. Und ich hoffe, Herr, und bitte dich, Herr, dass, wenn wir heute eben dieses Evangelium im Alten Testament entdecken, Herr, dass du dich uns offenbarst, dass du uns das zeigst und dass wir darin gestärkt werden im Glauben und gefestigt werden und somit sehen, dass es wahrhaftig ist und es gibt nur einen Gott, der sowas tun kann, der das verheißen hat, der es verkündigt hat, der hat es aufschreiben lassen, aber genauso auch erfüllt. Erfüllt hat, erfüllt und noch letztendlich auch erfüllen wird. Ich bitte dich, Herr, stärke durch diese Zeit, jetzt für diesen Vormittag, unseren Glauben, unsere Herzen, richte sie neu auf dich aus. Ich möchte dich bitten, Herr, segne jeden Einzelnen, der sich auf den Weg gemacht hat. Herr, ob kurzer Weg oder sehr langer Weg, das ist so eine Gnade. Gnade, Herr, dass Menschen kommen und dein Wort hören wollen. Ich will dich dafür anbeten. Und eben dich bitten, Herr, dass du sie reichlich dafür segnest. Gib mir Freimütigkeit und Klarheit, dein Wort so zu verkündigen, dass es verstanden werden kann. Jesus, du kannst dieses Wunder vollbringen, dass zwischen meinem Reden und dem Ohren der Hörer du es so gut machst, dass es verstanden werden kann, dass es verständlich ankommt. Sowohl von der Sprache wie vom geistlichen Anliegen wirke dieses Wunder. Deinem Namen, Jesus, bitte ich das. Amen. Also nochmal, schön, dass ihr da seid. Freue ich mich. Ich habe mich gefragt, wie viel überhaupt heute kommen werden. Es ist Vorweihnachtszeit und es ist viel los und ich weiß das. Und das Wetter und von daher freue ich mich, dass ich da doch so einige hier hergefunden habe. Ich möchte heute so beginnen. Wir sind ja im vierten Buch Mose. Und wir werden da sofort auch hineingehen und weiterarbeiten. Aber ich möchte mit einem Text aus dem Hebräerbrief Kapitel 9, so als Hinführung, als Einstieg, als Ausrichtung für uns lesen. Und das soll uns für heute eine gute Weichenstellung sein. Ja. Ihr wisst, dass ich den Hebräerbrief unendlich lieb. Das ist so ein herrlicher Brief. Für mich eben ein Schlüsselbrief zum Verständnis vom Alten Testament. Wirklich, das ist ein sehr, sehr grundlegender Brief, wie wir die ganzen Geschichten verstehen müssen im Alten Testament. Und da haben wir einen sehr, sehr begabten Ausleger, inspiriert vom Heiligen Geist. Besser geht's nicht. So, und da können wir ihm glauben. Ja. Kapitel 9, ja. Ah, ich habe noch nicht Kapitel gesagt, gell? Doch? Ah, voll gut. Ja, schon gesagt. Kapitel 9, Vers 1. Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum. Wir waren ja im dritten Buch Mose und haben uns ja diesen ersten Bund angeschaut. Und in diesem ersten Bund sind die ganzen Satzungen von Opfer und dem Tempel und der Stiftshütte und all dem, was darin getan werde, das ist ja alles an den ersten Bund geknüpft. Das heißt, die ganzen Opfer und der Tempel selbst und wie der gebaut werden muss und was darin gemacht werden muss und auf die Sündopfer, die Heiligungsopfer, all diese, die sind in dem ersten Bund verankert. Das ist sehr wichtig. Das heißt, wenn man meint, diese all Dinge machen zu müssen, dann muss man wissen, dass man sich unter diesen ersten Bund stellt. Das ist sehr, sehr wichtig, gell? Das hat ja Konsequenzen. Weil dann muss ich aber nicht nur ein paar Dinge halten, sondern muss ich kompletten Bund halten, weil sonst, das ist ja der erste Bund, das Kennzeichen des ersten Bundes. Tust du es, dann will ich dich segnen. Brichst du es, dann bekommst du Fluch. Und somit Leben oder Tod hängt von dem kompletten, vollständigen Halten des ersten Bundes. Und jetzt aber, und das ist natürlich sehr erdrückend und wie gut, dass wir eine gute Nachricht haben. Die gute Nachricht ist, wir sind nicht mehr unter diesem ersten Bund. Aber was machen wir mit diesem ersten Bund? Was machen wir mit diesen ganzen vielen Abschnitten der Bibel? Und jetzt, das sagt der Hebräerbriefschreiber uns Folgendes. Also, Vers 2. Denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere,
in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren. Das ist das Heiligtum. Ja? Es gab ja das Zelt, dann gab es den Vorhof und dann ging es in das vordere Zelt und danach, also gab es einen Vorhang, dann ging es ins vordere Zelt, dann gab es noch einen Vorhang. Meistens kennen wir nur diesen zweiten Vorhang, aber es gab vorher auch einen Vorhang. Und in den ersten Vorhang, durch den ersten Vorhang durften die Priester hineingehen. Durch den zweiten Vorhang nur der hohe Priester. Und das ist sehr spannend. Sehr spannend. Was befand sich in dem ersten Teil dieses Zeltes? Denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren. Ich lese es bewusst, weil heute kommen wir zum Beispiel zu diesem Leuchter und was er bedeutet und warum er da steht. Okay? Also, da war ein Leuchter, der siebenarmige Leuchter, und ein Tisch und die Schaubrote waren. Dass das Heilige genannt wird. Das ist, wir kennen das also unter dem Begriff Heiligtum. Und das ist dieses Heiligtum, das ist dieses vordere Zelt, nicht der Vorhof. Ja? Aber das ist noch nicht das Allerheiligste. Dann heißt Vers 3. Hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welch der goldene Krug und das Manna enthielt und den Stab Aarons, der gesprossen hatte, und die Tafel des Bundes waren, oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Ganz schön fies. Er spricht von dem Zelt der Begegnung, er spricht von der Aufteilung, dann redet er von den Dingen, die welche Funktion oder wie sie, dass sie da drin sind. So ist super, danke. Und dann spricht er davon, dass man könnte jetzt im Einzelnen das alles betrachten und als Einzelnen alles auslegen und das hat alles seine Funktion und seine Bestimmung. Aber jetzt fehlt mir die Zeit, jetzt ist noch im Einzelnen nicht davon zu reden. Ich natürlich denke, wäre schön, wenn du im Einzelnen davon auch reden würdest. Aber das Erste, was ich damit sagen will, das heißt, all diese Dinge haben eine Bedeutung, die sind nicht ohne Grund so geschehen. Und auch für uns, wir müssen sie verstehen. Der Hebräerbriefschreiber legt einige aus. Das ist jetzt nicht ein Hobby oder irgendeine, wird auch vorgeworfen, dass man dann allegorisch die Bibel auslegt, weil man anfängt dann das zu vergeistlichen. Das ist etwas, was Gott so gedacht und gewollt hat. Das ist die Sprache Gottes. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, das hat alles seinen Sinn. Und man könnte im Einzelnen all diese Dinge anschauen und im Einzelnen all diese Dinge betrachten und sich fragen, warum hat Gott sie so gemacht? Und dann Vers 6, wir lesen weiter. Da aber dies so eingerichtet ist, geht in das vordere Zelt die Priester alle Zeit hinein und verrichten die Dienste. Jetzt. Die Priester gehen hinein in das vordere und dienen da alle Zeit und tun diesen Dienst vor diesem Leuchter und vor diesen Schaubroten, von diesem Tisch, von dem Altar, dem Tisch der Gemeinschaft. Das tun sie und zwar alle Zeit. Wir werden sehen, dass wir zu einem heiligen Priestertum berufen worden sind. Und wir haben den Zugang, wohin? In das Heiligtum. Deswegen ist es echt gut, dass wir wissen, was das Heiligtum ist. Und dieser Priesterdienst, der wird im Heiligtum ausgeübt. Und wir haben, nach 1. Petrusbrief, wir werden uns ein paar Stellen lesen, wir haben Anteil an diesem Priesterdienst. Wir haben Zugang zu diesem Heiligtum. Jetzt, wir müssen nicht ein Zelt bauen, wir müssen nicht nach Israel reisen oder warten, bis da der dritte Tempel aufgebaut wird, dass wir auch da dürfen wir übrigens da nicht hinein. Da würde keiner zulassen, dass wir da reinkommen würden. Da dürften wir da nicht arbeiten, da dürfen wir da nicht, geschweige dann ins Heiligtum reingehen. Das wäre gefährlich. Wir werden über unser Vorrecht und Privileg und das echt großartige Wunder in Jesus Christus, da dürfte übrigens Frauen, ja, hätte überhaupt keine Hoffnung. Ja? Im Vorhof der Frauen dürfte vielleicht ein bisschen rumbewegen. Oh Mann, was für eine herrliche Verheißung in Jesus Christus und was für ein herrliches Werk er vollbracht hat, dass zu diesem Priestertum auch Frauen dazugehören. Ist doch Wahnsinn. Ja? Also, ist noch nicht alles, ist noch nicht alles. Und dann Vers 7. In das zweite aber, einmal im Jahr, allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst und für die Verehrung des Volkes. In das Heiligtum aber gehen nicht die Priester, da geht einmal im Jahr der Hohepriester. In das wahre Heiligtum ist der wahre Hohepriester hineingegangen. Ein für allemal aber, muss nicht immer wieder, ein für allemal und auch nicht ohne mit leeren Händen, sondern mit seinem eigenen Blut und hat dieses großartige Werk vollbracht. Wir sind noch nicht in das Allerheiligste hineingekommen, aber nur so viel voraus, wir dürfen bald da hinein. Überlegt euch mal, wir dürfen nicht nur in das Heiligtum, sondern es kommt eine Zeit, dann in das Allerheiligste. Was das bedeutet, das gucken wir uns an. Aber Jesus ist da vorangegangen und dann heißt Vers 8, das mag ich. Das sind solche Verse oder solche Zeilen, die sind für mich groß markiert, mit Gelb zweimal, mit einer anderen Farbe, Ausrufezeichen und sonst, damit sie mir ins Auge stechen. Damit zeigt der Heilige Geist an. Ist herrlich, oder? Das heißt, das ist etwas, was der Heilige Geist, durch das redet er. Damit will er etwas deutlich machen, damit zeigt er etwas an. Und spricht vom Werk des Heiligen Geistes, von der Inspirierung auch des Alten Testaments und von der Botschaft des Alten Testaments und warum all das so gemacht ist, wie es gemacht ist. Und damit, das ist, was der Heilige Geist uns damit sagen möchte. Dass der Vorhang zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dies ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Es sind nur, wichtig, nur, neben Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen, Satzungen des Fleisches. Das heißt, der irdische Dienst, der irdische Tempel mit all diesen Dingen, der Heilige Geist zeigt damit an, das ist ein Gleichnis. Gut, gell, dass ich das nicht erfinden muss. Und wenn ich das sage, dann kann ich mich auf die Schrift berufen, weil wenn ihr es nachlest und ihr könnt sehen, steht es da drin oder ja oder nein. Und jetzt könnt ihr entweder das Wort verwerfen oder mich verwerfen. Mich könnt ihr verwerfen, das Wort aber nicht. Und da steht, das ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Und das ist nur eben da für das Fleisch, für das Irdische. Und jetzt kommt der letzte Satz. Die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Und das ist die gute Nachricht. Die bis zu der Zeit einer richtigen Ordnung, nicht einer fleischlichen, sondern einer geistlichen Ordnung auferlegt sind. Das heißt, sie haben eine Funktion. Die Geschwister, die mit mir schon eine Weile unterwegs sind, wir kennen die Begriffe von Schatten und Bildern. Sie haben diese Funktion, uns da diese Geheimnisse Gottes mit seinem Volk, mit seinem Ratschluss, anhand dieser Dinge uns deutlich zu machen. Und das ist unter anderem das Alte Testament, das ist unter anderem das vierte Buch Mose oder das dritte Buch Mose und das nimmt uns da hinein in diese Wahrheiten. Also vierte Buch Mose. Ja? Mit dieser Ausrichtung, mit dieser Perspektive, dass der Geist uns heute dadurch was lehren möchte. Er möchte uns aufzeigen, was ist das für ein Gleichnis, was ist das für eine Bedeutung, warum ein vorderes und warum ein hinteres Zelt, warum dieser Leuchter, warum dieser Stab Aarons, das gucken wir uns heute, oder zumindest im vierten Buch Mose an, gucken wir, wie weit wir heute kommen. Beim Vorbereiten denke ich, okay, ich bereite mich schon fürs fünfte vor, weil ich Angst habe, dass wenn ich dann das vierte durch bin, schaffe ich es nicht mehr. Also dann sind wir schon beim fünften. So, ich bin fürs fünfte vorbereitet. Aber wir haben eine Menge an Kapiteln im vierten. Es geht trotzdem, mir geht es eher darum, euch einen Überblick zu geben. Und ich weiß, dass ich mich in Details verliere. Aber trotzdem diesen Überblick, was ist die Botschaft und wie wird das Ganze aufgebaut? Okay? Also ich erinnere euch nur ganz, ganz kurz. Wir kommen vom ersten Buch Mose, berufen und erwählt, oder erwählt und berufen, das Volk Gottes. Dann kommen wir im zweiten Buch Mose, da haben wir das Bild der Erlösung und der Rettung, wird aus Ägypten erlöst, freigekauft durch das Blut des Lammes.
Das ist ganz, ganz, ganz zentral auch zum Verständnis vom vierten Buch Mose, weil das spielt da immer wieder eine Rolle. Das heißt, der Mensch in Ägypten ist ein Versklavter und ein gefangener Mensch unter den Fürsten, unter den König dieser Welt, damals eben Pharao. Und dann kommt dieser Freikauf und dieser Loskauf, dass Gott sich die Erstgeburt freikauft. Auch ganz wichtig, kommt das alles im vierten Buch Mose, wird das alles aufgegriffen. Die wird die Erstgeburt geheiligt und somit für Gott abgesondert und gerettet rausgeholt. Und Gott holt das Volk heraus, das ist das zweite Buch Mose, er erlöst das. Damit es überhaupt mit Gott und vor Gott dienen kann und mit Gott gehen kann, dass Gott unter ihnen sein kann, wird uns gezeigt, was es dazu braucht, nämlich das Zelt der Begegnung. Das Zelt, in dem das Werk vollbracht wird, dass man Gott begegnen kann. Das ist das dritte Buch Mose. Mit all den Opfern, mit all den Ritualen, mit all den Dingen, die getan werden müssen, wo Gott, der Geist Gottes sagt, das braucht es, damit du überhaupt mit mir Gemeinschaft haben kannst. Es braucht dieses besondere Zelt der Begegnung. Das ist das dritte Buch Mose. Und dann kommen wir zum vierten Buch Mose, wo eben von der Stellung, das Werk ist vollbracht im dritten Buch Mose, die Opfer sind dargebracht. Und dann kommt der eigentliche Wandel, das Leben. Und man kommt nämlich vom Ägypten, kommt man nicht direkt ins verheißene Land, sondern erstmal in die Wüste. Wir würden gern sofort ins verheißene Land kommen, manchen Tagen schneller als in anderen, manchen Tagen gefällt uns auch die Wüste auch gar nicht schlecht. Man gewöhnt sich daran, sag schön sonnig, kann schön braun werden, man fängt an zu genießen vielleicht, es gibt auch vielleicht mal schöne Flecken in der Wüste, aber letztendlich muss man dessen bewusst sein, wir sind auf einer Wanderschaft. Als ich gestern nochmals für das Buch Mose gelesen habe, durchgelesen, dann habe ich gemerkt, es gab so Stellen, wo das Volk Israel andere Völker besiegt hat und durch ihr Land gezogen ist, die sind dem entgegengetreten, haben es besiegt, und dann dachte ich, hätten sie sich dahin niederlassen können, gell? Da hätten sie das Land gehabt. Aber wir mussten weiter. Ich kann mir vorstellen, so, wieso weiter? Wir haben doch jetzt was hier. Wir haben doch uns was erkämpft. Wir haben uns was errungen. Ist doch Schnauze voll, Nase voll, Mann. Wieder, noch weiter gehen, noch einen Schritt und noch. Und sie mussten wieder ihre Sachen packen und losziehen und weitergehen, bis sie eben ins verheißene Land hineingekommen sind. Aber das ist die Symbolik. Wir sind mitten in einer Wüstenwanderung und wir haben ein Ziel, das ist das verheißene Land. Daraufhin leben wir. Auch wenn es manche Orte wir uns hier erkämpft haben und denken, es wäre vielleicht echt nicht, mal durchatmen, mal ein bisschen genießen, ein bisschen ausruhen. Genau. Das verheißene Land ist, ich denke, ist klar, von was wir da reden, gell? Das, was ich aber noch ganz kurz erwähnen möchte, ist, wir in irdischen Dingen ist das alles für uns als Schatten und Vorbilder geschehen, damit wir dann diesen Dingen lernen. Und das hat nur eine begrenzte Parallele. In geistlichen Dingen ist es so, dass wir, obwohl wir hier in der Wüste sind, aber eigentlich ins verheißene Land hineingekommen sind. Wir leben hier mit unserem Fleisch in der Wüste. Aber mit unserem Geist sind wir schon verankert in himmlischen Örtern. Mitsitzen mit Christus in der Himmelswelt. Unser Bürgerrecht da. Und das ist die größte Spannung, die wir haben. Wir sind von hier, oder wir sind hier, aber nicht von hier. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das ist, glaube ich, das ist der eigentliche Kampf. Ja? Und dieses zu vergegenwärtigen, dieses klar werden zu werden und auch diesen Glauben zu haben, ich bin nicht von hier, und dementsprechend, denke ich, werden wir auch unser Leben dann ausrichten und damit umgehen. Okay, das ist einfach mal in unsere große Linie, dann die Linie in dem vierten Buch Mose. Wir haben ihn in drei Teile, wer weiß es noch? Wir sind ja im Seminar, das heißt, wir haben ein bisschen Unterricht. Wer weiß es noch? Wer kann es lesen? Das ist dann die größere Schwierigkeit. Also, wir haben drei Teile. Die Vorbereitung für die Wüstenwanderung, das sind die ersten 10 Kapitel. Dann haben wir Kapitel 10, 11 bis 25, 18. Das, also weitere 5 Kapitel haben wir, das ist die Wüstenwanderung selbst. Und dann 26 bis 36, nochmal 10, ja? nochmal 10 Kapitel, dann haben wir die Vorbereitung für die Landeinnahme. Also zwei, die Wüstenwanderung, das 4. Buch Mose, dafür ist es bekannt, sind eigentlich nur 5 Kapitel, als Mittelstück, aber das meiste ist Vorbereitung, sowohl vorher wie nachher. Ja? Also Vorbereitung für die Wüstenwanderung selbst und dann eben Vorbereitung für die Landeinnahme. Ist schon, ich finde das sehr, sehr interessant und nicht unwichtig und auch eine gute Perspektive und Weichenstellung beim Lesen für das Buch Mose, dass man weiß, okay, ich befinde mich in der Wüste. Und jetzt haben wir 10 Kapitel, wo Gott sein Volk, Israel, im Fleisch vorbereitet, in der Wüste zu wandern. Und dann ist es für mich so, wenn ich weiß, der Geist lehrt mich dadurch, dann frage ich, was muss ich wissen, um in dieser Wüste zu leben? Und so lese ich die 10 Kapitel. Was muss ich verstehen, was muss ich wissen, damit ich in dieser Wüste zurechtkomme, dass ich durchkomme sozusagen? Denn letztendlich sind die Kapitel dafür geschrieben, um das Volk vorzubereiten, damit sie durchkommen. Worauf kommt es an? Was ist das erste Kapitel? Um was ging es da? Jetzt könnte ich euch fragen. Jetzt glaube ich, da steht es so nicht drin. Die Zählung, genau. Wozu die Zählung? Zum Kampf. Genau. Also nicht einfach nur, um eine Zahl hier zu bekommen, sondern hier geht es darum, dass eine Armee aufgestellt wird. Es geht um eine Musterung. Und jeder, der in ein gewissen Alter hineingekommen ist und fähig zum Kampf ist, wurde gemustert und aufgestellt nach den Stämmen und nach den Väterhäusern und so weiter. Ja? Das heißt, das beginnt, die Wüstenwanderung beginnt mit diesem klaren Befehl Gottes, Bereitschaft zum Kampf. Da beginnt der Kampf. Da beginnt in den übertragenen Sinne der eigentliche geistliche Kampf. Und da mit dieser Zählung und mit dieser Aufstellung, da geht es jetzt diesen Glaubenskampf zu kämpfen. Das ist Kapitel 1. Das haben wir uns ein bisschen miteinander angeschaut, mit den Parallelstellen vom Neuen Testament, was dieser Glaubenskampf ist. Dann sind wir zu Kapitel 2 gekommen und weiter nicht. Aber da steckt schon eine Menge drin. Und da sind wir bei der Lagerordnung. Und das ist, was mich wirklich begeistert. Also dieser Abschnitt, obwohl er eigentlich nicht so spektakulär ist, weil er dann einfach sagt, okay, so muss das Volk sich lagern und dann wird uns aufgezählt die Himmelsrichtungen und dann wie aber nicht ohne Grund. Das heißt, nachdem man dieses Bewusstsein hat, okay, wir stehen im geistlichen Kampf und es geht das zu bewahren, es geht es zum Beschützen gegen die Feinde, gegen die listigen Angriffe. So, das andere ist, ist die Ordnung, die Lagerordnung. Und da kommen wir dann hinein, wo es darum geht, wie leben wir. Und es geht um eine Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. Als Gott die Welt schuf, war sie zuerst Tohu Wabohu. Kennt ihr den Begriff, ja? Wisst ihr, was er bedeutet? Durcheinander, unbewohnt, nicht bewohnbar. Und dann heißt es, und Gott schuf und begann dann eine Ordnung zu schaffen. Er ordnete Licht und Finsternis. Er ordnete an Wasser, Land. Er ordnete an Tiere, verschieden nach ihrer Art. Er ordnete die Vegetation an. Und er schuf eine Lebensordnung. Eine Ordnung, ein Umfeld, eine Ordnung, wo es Leben möglich macht. Und in diesem Sinne, auch wenn Gott das Gesetz dem Volk gibt, auch in der Wüste, dann ist es eine Ordnung, damit sie überhaupt überleben. In dieser Tohu-Wabohu-Wüste, es braucht eine Ordnung, und nicht als pff, und dann, okay, ich muss halt, sondern es geht gewissermaßen um eine Ordnung, damit es Leben geben kann und damit das Leben überleben kann. Und in diesem Sinn. Und es gibt eine sozusagen eben eine Lagerordnung. Ich habe mit euch schon ein bisschen darüber geredet, richtig? Könnt ihr euch noch erinnern? Und als letztes habe ich euch so ein Bombole gegeben, der mich selbst so begeistert. Ja? Schaut euch mal diese Ordnung an. Kapitel 2, Vers 3 noch einmal. Damit steigen wir wieder hinein. Kapitel 2, Vers 3. Also, das Zelt der Begegnung ist in der Mitte und dann die Stämme müssten jeweils 3 Stämme nach den Himmelsrichtungen sich lagern.
Ja? Und dann beginnt, und das Erste, was heißt, und zwar die nach Osten, nach Sonnenaufgang. Ich finde es gut, dass das hier nicht, also es wird uns nochmal daran erinnert, warum nach Osten. Das hat was mit dem Aufgang, nämlich Aufgang der Sonne zu tun, hinlagernden, die mit der Abteilung des Lagers, und dann beginnt das mit der erste Juda. Also das erste Stamm, das angeordnet wird, und die erste Lagerung, und Gott sagt, wir beginnen bei Osten. Wo würdet ihr anfangen? Norden. Süden. Du bist Norden. Ich würde im Süden anfangen. Ich mag Süden. Aus vielen Gründen. Ja, Norden ist kalt. Aber auch schön, ich mag Schweden eigentlich auch. Norwegen auch. Also, je nachdem, man Himmelsrichtung, irgendwo fängt man an, irgendwo endet man. Ja, ist egal, der Kreis schließt sich. Aber Gott beginnt nicht ohne Grund Osten. Und nicht ohne Grund Juda an Osten. Warum? Wer weiß es noch? Jesus Christus kommt aus dem Stamm Juda. Und was kommt aus dem Osten? Die Sonne. Was bringt die Sonne? Licht. Und wer ist Jesus? Das Licht der Welt. So beginnt die Lageordnung, das beginnt mit dem Sonnenaufgang, mit dem Erhellen sozusagen der Welt, mit dem Beginn des Tages, und Juda wird da gelagert, von wo das Licht kommt, von wo Jesus kommt. Aus dem Juda, der Löwe aus dem Stamm Juda. Das ist die Linie über David, und dann kommen wir zu Jesus. Und allein von der Ordnung wird ganz klar auf die Sonne ausgerichtet, nicht auf den Mond. Auf die Sonne werden wir ausgerichtet, und nicht einfach, und die Sonne steht für das Licht des Messias. An welchem Tag wurde das Licht geschaffen? An welchem Tag wurde die Sonne geschaffen? Am vierten Tag. Und an welchem Tag wurde das Licht gemacht? Komisch, gell? Das ist sehr komisch. Und an welchem Tag wurde die Vegetation gemacht? Am dritten. Wie kann Vegetation ohne Sonne funktionieren? Nur nebenbei, merkt ihr, wenn ihr das erste Buch Mose, vor allem den Schöpfungsbericht, darf ich so sagen, wissenschaftlich auslegen wollt, da versagt ihr. Ist, warum? Weil dieser Abschnitt nicht dafür geschrieben wurde, damit wir eine wissenschaftliche Abhandlung haben und dann mit Evolutionstheologen oder anderen Pfarrern diskutieren und sagen, ja, doch, 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 doch. Weil wir kommen an einen Punkt, wo wir dann nicht mehr so arbeiten können. Wisst ihr, warum? Weil das, was Gott gemacht hat, das übersteigt. Denn wisst ihr, was die Vegetation am Leben erhält? Wir alle würden sagen, die Sonne, gell? Und was würde Gott sagen? Das wahre Licht. Nachdem die Sonne nachgebaut worden ist. Und wer ist das wahre Licht? Ja. Was wird es in neuen Himmel und neuen Erde nicht mehr geben? Schlag mir mal auf, Offenbarung 21. Wie schön, dass wir bald ab Januar starten, gell, mit der Offenbarung. Da werden wir uns diese Stellen noch genauer anschauen. Lest mal mit mir ab Vers 21. Ab Vers, Kapitel 21, Vers 21. Gell? Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Jenes der Tore war aus der Perle, und die Straße der Stadt reines Gold wie durchsichtiges Glas. Ja, Wahnsinn. Aber merkt, 12 Tore, 12 Perlen, 12 Stämme waren wir, 12, die sich lagern müssen. Gell? Es geht hier um die Stadt, in die Stadt Gottes. Habt ihr so ein reines Gold gesehen, dass man durchschauen kann durchs Gold? Nee, gell? Okay, dann. Ich gebe eine Entwarnung. Ja, also so schön Gold ist, aber ich möchte in keinem Haus wohnen, wo nur aus Gold besteht. Ja, das ist also nicht mein Geschmack. alles vergoldet. Aber ich kann nicht sagen, das wird sehr teuer, also kostbar rein sein. So rein, dass du das durchschauen kannst. Auf jeden Fall, Vers 22. Und ich sah keinen Tempel in ihr, in dieser neuen Stadt. Denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne und noch des Mondes, damit sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihre Lampe ist das Lamm. Ist das nicht gewaltig? So, wer leuchtet im 1. Buch Mose Kapitel 1, wo es heißt, Gott trennt Finsternis vom Licht und das Licht scheint und dieses Licht erhält alles und erhält schon bevor Sonne, Mond und Sterne gibt? Es ist das Licht des Messias, das Gott erschafft. Das nicht Christus macht er, denn Christus muss nicht geschaffen werden. Er wird geboren, aber er schafft dieses Licht des Messias, das hineinleuchtet in diese Finsternis, in diese Welt. Dieses Licht, das Schöpferlicht, das alles erhellende Licht und alles am Leben erhallende Licht, das scheint da hinein, bevor irgendetwas passiert. Das Licht kommt. Kommt vom Osten. Und dann wissen wir, und das wird, da werden wir vorbereitet, woher dieses Licht kommt. Woher dieses Licht kommt und wer dieses Licht letztendlich bringt. Wo geht die Sonne auf, dass letztendlich all die Welt, die ganze Welt und diese herrliche Stadt Gottes, wir werden auf diesen Vers, ich werde gleich nochmal zurückkommen, ich werde euch die Verknüpfung nochmal versuchen aufzuzeigen. Aber wir behalten, dass das die Lagerordnung auf Osten hin, weil da das Licht kommt. Und das Licht ist das Messias, das ist Christus, da kommt Gott. Ja? Von da kommt Gott zu den Menschen. Geht mit mir ins 1. Buch Mose. Vor ungefähr, das sind 2008 war ich fertig mit dem Studium. Wie lange ist das her? Bald 10 Jahre, gell? Als ich, das ist knapp vor 10 Jahren, muss ich ehrlich sagen, habe ich diese ersten Zeilen der Bibel, die ersten Kapitel der Bibel so neu entdeckt, obwohl ich seit Kind auf der Welt aufgewachsen bin. Die haben mich so geprägt, dass ich sie für die grundlegendsten überhaupt halte. Das, die sind mir damals so neu geworden, so herrlich geworden in all diesen Zusammenhängen, dass ich aufgehört habe, da über wissenschaftliche, also dass ich argumentativ da jetzt guck mal, 7 Tage Schöpfung hier und dann Kapitel 1 ist der Beweis dafür. Nur nebenbei, bevor dass ihr mich nicht falsch versteht. Ich bin davon überzeugt, dass Gott in 7 Tagen die Erde gemacht hat. Glaubt mir, wer leuchten kann bevor, und die Vegetation schaffen kann, bevor die Sonne da ist, der vermag zu sprechen und es wird. Und da braucht er nicht Tausende von Jahren, Millionen von Jahren. Es ist, vom Hebräischen wissen wir, dass ein 24-Stunden-Tag damit gemeint, von der Sprache, von der Grammatik. Das ist eine andere Geschichte. Aber dazu brauche ich keine wissenschaftliche Argumentation. Nach Hebräerbrief aus Glauben wissen wir, dass die Welten aus nichts gemacht sind. Nicht durch Wissen und durch Belege, sondern aus Glauben. Und das ist eine Gabe. Das heißt, es ist eine Gnadengabe, wenn wir Gott so vertrauen und ihnen so glauben, dass wenn Gott spricht, es wird. Und er dieses Wunder sogar in 7 Tagen schafft, diese Welt zu schaffen. Darf ich so sagen, ich traue es meinem Gott einfach zu. Ich traue es ihm zu. Das ist für mich kein großer Act an Gehirnakrobatik. Ja, er vermag das. Also, von daher ist so viel in diesen ersten Zeilen der Bibel. Jetzt aber, geht mir in Kapitel 2, Vers 8. Ich will euch immer wieder auf bestimmte Dinge aufmerksam machen, die ihr dann beim Studium, also man bekommt geübte Sinne und dann verlinkt man oder bringt man Dinge in den Bezug, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht auffallen oder man einfach nur als Information sonst liest, aber die darin tiefe Wahrheit haben. Schaut mal Kapitel 2, Vers 8. Als Gott einen besonderen Ort macht, die Erde war doch perfekt, oder? Warum macht Gott einen Garten Eden? Die Erde war doch schön. Jetzt überlegt man, dass Gott in dieser perfekten Schöpfung noch einen perfekteren Ort macht. Also er legt nochmal alles drauf. Das, was er da macht, ist herrlich. Aber was macht diesen besonderen Ort aus? Nicht die leckeren Früchte und nicht die Bananen, die nicht krumm sind und
nicht gelb werden. Was macht dieser Ort? Ich warte, bis sie mir eine Antwort gibt. Oh, ja, ja, sehr gut. Schaut mal, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten Eden im
Osten.
Oh, jetzt taucht zum ersten Mal diese Himmelsrichtung auf. Im Osten. Dieser Garten liegt im Osten. Jetzt müssen wir uns gleich fragen, was hat es mit diesem Osten auf sich? Wir ahnen schon, wohin es geht, gell? Aber der liegt nicht ohne Grund im Osten. Was kommt vom Osten her? Jesus. Das Licht der Welt. Da, was ist das Besondere an diesem Garten? Abgesehen, dass er im Osten liegt. Das ist schon mal viel. Was ist der Unterschied zu der anderen Erde gewesen? Was geschah da? Schaut mal Vers 9. Und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzuschauen, gut zu Nahrung, und einen Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Da gibt es in der Mitte etwas. Und das ist ein Baum des Lebens. Und jetzt geht man mir Vers 15. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Gott der Herr nimmt den Menschen und setzte ihn in diesen Garten, der im Osten liegt. Nicht sehr spektakulär, oder? Er nimmt und dann sitzt der Adam halt dann da und dann schön Däumchen drehen, weil war ja perfekt. Das heißt ja, kein Sündenfall, keine Dornen und, wie heißen diese Dinger? Disteln. Jetzt. Kein Unkraut, kein weiß Angesicht. Also das ist ja, also da hat er jetzt nicht viel Arbeit eigentlich, gell? Sitzen bedeutet ruhen. An welchem Tag wurde Adam geschaffen? Sechsten. An welchem Tag ruhte Gott? Am siebten. Was war der erste Arbeitstag von Adam? Ein Ruhetag. Gott nimmt Adam, den Menschen, und bringt ihn in seine Ruhe hinein, in seine Gegenwart. Das, was den Garten Eden ausmacht, ist, das ist der Ort, wo Gott mit den Menschen Gemeinschaft hat. Und das kann nur in dieser Ruhe sein. Dazu braucht es zwei Dinge, den Baum der Erkenntnis, Mensch, ich und Baum des Lebens. Wir sind aber jetzt nicht wieder im ersten Buch Mose. Deswegen. Aber worauf hinaus möchte ich, das ist der Ort, an dem der Mensch mit Gott Gemeinschaft haben. Das ist das erste Bild übrigens des Tempels. Das erste Bild des Tempels ist der Garten Eden. Und der steht im Osten. Steht im Osten. Jetzt geht man Kapitel 3. Die Menschen hielten aber diese Gemeinschaft nicht lange aus, gell? Traurigerweise. Und sollten sie auch nicht mehr lange diese Gemeinschaft genießen. Und wir haben diesen berüchtigten Sündenfall. Ich lese ab Vers 22. Die Folgen wissen wir. Ab Vers 22. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke, und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Der Mensch darf in diesem Zustand nicht ewig leben. Und Gott, der Herr, übrigens, nebenbei, gell, dass der erste Mensch nicht ewig lebendig war. Weil er sagt, nicht damit er esse und ewig lebe. Ja, okay. Vers 23. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich von Garten Eden den Cherubim sich lagern und die Flammen des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Wo mussten sie raus? In welche Himmelsrichtung? Wieder auch komisch, gell? Da gab es halt eine Tür. Und da mussten sie raus. Sonst war halt alles abgezäunt. Richtung Ost mussten sie es verlassen. Und wo dürfen sie nicht wieder hinein? In den Garten. Und wo ist der Zugang in den Garten? Im Osten. Und was, wenn man durch den Osten in den Garten hineinkommt, was kann man dann tun, damit sie nicht ewig leben? Vom Baum des Lebens essen können und ewig leben. Das heißt, den Zugang zum Garten gibt es nur aus der Himmelsrichtung aus dem Osten. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Herrlich, oder? Das heißt, die Gemeinschaft mit Gott und dieses Leben und dieses ewige Leben, das da verheißen ist in dieser Gemeinschaft, es gibt es nur vom Osten her. Und die Bibel bereitet uns vor, auch selbst in diesen Himmelsrichtungen, die Schöpfungsdinge, der Geist zeigt uns etwas dadurch, dass der Zugang durch Osten kommt. Als ich das las, dachte ich an das Missionswerk Licht im Osten, da arbeiten meine Eltern, dachte ich, oh, ich muss... Ich dachte, ich würde gerne jetzt bei dieser Konferenz predigen und ihnen die wahre Bedeutung von Licht im Osten, nicht, dass sie es nicht wissen, die wissen es, aber in dem Sinne war es ja für den Osten, für so Leute wie für mich. Aber das ist weit größer. Ich hoffe, Sie wissen, was das, dass Sie so einen herrlichen Namen eigentlich haben. Das ist weit größer, was das Licht im Osten. Dieses Licht im Osten ist Jesus selbst. Das ist der Zugang zu Gott. Es ist der Hineingehen in das wahre Paradies. An den Ort der wahren Ruhe. Bei Gott sein. Sich hinsetzen und ruhen von deinen Werken. Herrlich, oder? Vom Osten her. Ist noch nicht alles? Jetzt geht mal mit mir in Buch Hesekiel. Ich versuche euch nur anhand von diesem Osten und Zusammenhang der Schrift zu zeigen, wie diese Dinge vom vierten Buch Mose zusammenhängen. Hesekiel. Ein weiteres spannendes Buch, der Prophet Hesekiel. Wenn der Herr nicht bald wiederkommt, dann kommen wir auch dahin, zu diesem Propheten. Aber das ist dann nächstes Jahr. Ja? Wir haben ja nur noch das fünfte Buch Moses, arbeiten wir durch, und dann kommen wir schon zu den Propheten. Und dann sind wir schnell auch bei Hesekiel, von daher kommen wir dahin. Was ist die Botschaft des Propheten Hesekiel? Gott will nicht mehr länger in diesem Schatten und Bild des Tempels wohnen, das die Israeliten haben. Sie haben gesagt, solange der Tempel bei uns ist, ist Gott bei uns, und solange Gott bei uns, kann uns niemand etwas antun. Das war dieser Hochmut. Und deswegen, solange der Tempel da ist, kein Problem. Das ist die gleiche Thematik bei Jeremia auch. Ja? Und Gott sagt, Freunde, ich verlasse den Tempel. Ich werde nicht mehr in diesem Tempel wohnen. Und der Grund, warum, dann wird der ganze Götzendienst beschrieben, Hesekiel darf ein Loch in die Mauer machen, kennt das, gell? Das schon mal gehört. Das heißt, er darf heimlich da hineinschauen, er darf reinspickeln. Und als sie sich unbeobachtet fühlen, was für ein Götzendienst da eigentlich betrieben wird. Und Gott verlässt den Tempel, das Heiligtum, das Allerheiligste, das Heiligtum auf die Schwelle des Tempels und verlässt die Stadt. Überleg mal, Gott ist nicht mehr da. Die Schechina, die Herrlichkeit Gottes, ist nicht mehr unter dem Volk. Das heißt, Gott gibt sein Volk preis, dem Gericht. Und dann die Ankündigung des Gerichts, Assyrien, Babylon und so weiter. Gell? Das sind wir. Auf jeden Fall, wir sind mitten, und dann ist hier die Rede von der Wolke. Von die Wolke, wie sie sich immer weiter von dem eigentlichen Thron der Gnade sich weiter entfernt. Und ich möchte euch bitten, mit mir Hesekiel 11 aufzuschlagen. Ab Vers 22. Und die Cherubim erhoben ihre Flügel und die Räder bewegten sich gleichzeitig mit ihnen. Das ist diese Erscheinung, die er am Anfang gesehen hat, diese Herrlichkeit Gottes in dieser Erscheinung, die übrigens in ähnlicher Weise in Offenbarung Kapitel 4 beschrieben wird. Und dann heißt es, und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn stieg auf mitten aus der Stadt hinweg und stellte sich auf den Berg, der im Osten der Stadt ist. Und der Geist hob mich empor und brachte mich und so weiter. Gott verlässt diese Stadt in welche Richtung? Nach Osten. Wo mussten die aus dem Garten Eden raus? Richtung? Osten. Merkt ihr, dass selbst solche Dinge nicht unwichtig sind, gell? Dass wir verstehen, um was geht es hier? Jetzt geht man mit mir in Hesekiel 43. Nein, zuerst 40, okay? Nein, ja, 43, sonst verliere ich mich in Details. Ein bisschen Disziplin muss schon sein. 43. Ab Kapitel 40 will ich euch sagen, dann beginnt der Bau eines neuen Tempels. Und dieser neue Tempel ist übrigens eine Stadt. Er sieht, wie eine Stadt gebaut wird. Dieser neue Tempel ist nicht nur ein Haus, nur ein Haus auf dem Berg. Dieser Berg, und dann ist der Beginn einer Stadt. Und übrigens, der Beginn dieser Stadt beginnt im Süden und weitet sich nach Norden aus. Ja? Nach Osten aus, Entschuldigung. Lassen wir es. Nicht zu viel. Kapitel 43, Vers 1. Nachdem diese Stadt gebaut wird und Gott einiges und Gott gesagt hat, was, wie und wo, bekommt Hesekiel die Verheißung, wie Gott das Herrlichkeit wieder zurückkehrt. Und schaut mal, woher sie kommt. Und er führte mich zum Tor, dem Tor, das in östlicher Richtung weist. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israel kam von Osten her. Wer kommt da? Jesus. Wer kommt aus Osten? Ja, aus dem Stamm Juda, nach der Lagerung. Die Herrlichkeit Gottes kommt und nimmt Wohnung wieder. Darf ich ein, zwei Gedanken nebenbei sagen? Ich bin, neulich habe ich mit einem guten Freund mittlerweile, also im respektvollen alter Freund, wir sind uns bezüglich des Tempels, des dritten Tempels, nicht gleicher Meinung. Aber ich bin froh, jemanden zu haben, mit dem ich in einer so guten Art und Weise darüber reden kann, ohne dass man sofort als Feind dastehen und also die Bruderschaft kündigen muss, sondern wirklich in einer tollen Art und Weise. Und das macht auch Freude, dann auszutauschen und zu sagen, warum man so sieht, und dann sagt er so. Und das schafft eine gute Diskussionsbasis. Ja. Es gibt auch solche, und ich habe nicht letzte Woche bei ihm bedankt, sagt, ich danke dir, dass ich auch solche kennenlernen darf, mit denen man auch so über diese Themen reden kann. Und das ist schön einfach für mich, ja. Aber wir sprachen darüber, und er sagt, auch wenn wir in Bezug auf das tausendjährige Reich der gleichen Meinung sind, in Bezug auf den Tempel nicht. Und warum sind wir auf das Thema gekommen? Unser Weltfreund und Weltverbesserer Donald Trump hat ja Jerusalem als Hauptstadt ausgerufen, ja. Und jetzt, bei all der Nicht-Sympathie, hat er endlich was Gescheites getan, sind Sie der Meinung. Und so kam eben dieser gewisse Freund zu mir und sagte, ja, und was sagst du dazu? So im Hinblick, ja, bist du jetzt bereit, deine Meinung zu überdenken? Weil jetzt schon mal, jetzt ist sogar der erste Schritt zu Jerusalem als Hauptstadt. Und der nächste Schritt ist natürlich was dann? Ja, dann dürfen sie auch den Tempel da wieder bauen, ja. Ja, so die Weichen sind so klar und dass Gott sogar so ein, ich sage nicht viel mehr, gebraucht, sogar seinen Plan auszuwirken. Vermag er, das darüber habe ich keine Zweifel, dass er das vermag. Nur die Frage ist das jetzt der nächste Beweis oder der nächste Schritt? Und ich sprach mit ihm darüber, gerade Hesekiel, das ist ja das Verständnis, der Tempel von Hesekiel, das ist der dritte Tempel, der dann wieder gebaut wird. Wenn man aber genau hinschaut, wie er beschrieben wird, da gibt es einige, ja, das führt jetzt echt ein bisschen zu weit, gell? Deswegen, also es kann niemals in der Größe vom Tempel Salomo sein, weil von der Typografie, von der Größe, und aber vor allem zwei Dinge, habe ich ihm gesagt. Ja, wir haben uns dann geeinigt, in dem Sinne, dass wenn es geschieht, so oder so, einer von uns beide Buße tun wird. Und ich hab ihm gesagt, wann ich Buße tun werde. In Sack und Asche mich hüllen und auf den Boden kriechen werde. Das Erste ist, wenn aus dem Thron, Gnadenthron, das heißt aus dem Allerheiligsten, das Wasser das lebendige Wasser fließen wird, vom Tempelberg runter und das ganze Land durchfluten wird, bis ins Tote Meer hineinfließt und dieses Tote Meer lebendig wird. Da werden Fische dann leben ohne Ende und alle Art und Salzwasser wird nicht mehr, es wird nicht mehr salzig sein. Also diese Quelle wird so rein sein und so viel, dass es das Tote Meer ins Süßwasser verwandelt wird. Könnt ihr euch vorstellen, was es braucht? So, das, aber anscheinend wird das buchstäblich so passieren und dann aber auch ins Meer hineinfließen. Es gibt zwar nach der Schrift ein paar Stellen, wo Gott lassen wird, damit Salz noch übrig bleibt. Dann womit soll man dann salzen, gell? Aber so, das ist, ich sage, wenn das passiert, wenn da buchstäblich dann ein Tempel steht, selbst wenn ein Tempel steht, ist das für mich noch kein Zeichen. Selbst wenn sie ihn aufbauen würden. Ich werde heute dazu noch kommen, was echt alles passieren muss. Und ich werde euch ein paar kleine Dinge nennen. Und die werden uns als große Schwierigkeit. Aber nehmen wir mal an, sie kriegen es auch das sogar hin. Die rote Kuh zu züchten und all das, diese Dinge, die kein graues Haar hat und was weiß ich. Mal dahingestellt. Aber der Punkt ist, ich sage, wenn das passiert, also das muss man, das kann man nicht, man kann das nicht sagen, der Tempel steht, aber kein Wasser fließt. Und dann habe ich gesagt, aber da kann ich auch nicht sagen, ja, in 100 Jahren wird es mal fließen. Der Quender muss fließen. Okay? Okay, dann fange ich an. Ich gesagt, dann setzen wir uns nochmal hin und dann lesen wir noch einmal. Aber wisst ihr, wann ich Sack und Asche und anziehen werde und Buße tun werde und echt vor euch mich entschuldigen werde? Wenn die Herrlichkeit Gottes vom Osten herkommt. Denn das heißt, und er führte mich zum Tor, dem Tor, das in der östliche Richtung weist. Wenn der Herr in seiner Herrlichkeit vom Osten her kommt und dieses Haus, in dem Fall dann Steinhaus, mit seiner Herrlichkeit einweiht. In dem hebräischen Rabbinersprache, wenn die Schachina Gottes und da ist. Interessanterweise, als die Stiftshütte eingeweiht wurde, kam sie, richtig? Als der Salomo-Tempel eingeweiht wurde, kam sie. Als der Tempel Zerubabel eingeweiht wurde, kam sie nicht. Warum denn nicht? Aber die haben doch da weiterhin geopfert. Die haben doch Dinge getan. Wisst ihr, dass da einiges nicht da war? Was hat der Tempel Zerubabel nicht? Das ist mit das Zentrale. Die Bundeslade. Den Ort der Gnade. Die wissen, da wo der Herr Jesus sie gut versteckt hat. Indiana Jones ist auf der Suche. Nein, die ist vernichtet worden. Die ist vernichtet bei der Zerstörung des Salomo-Tempels. Die haben ja alles klein gemacht. An was wollten sie? Genau wie die Römer später auch? Ans Gold. Und es war ja alles mit Gold überzogen. Also wurde alles vernichtet und die Schätze wurden weggebracht. Aber es war nicht da. Wo sollte die Herrlichkeit Gottes kommen und den Thron der Gnade oder den Thron seiner Herrschaft, wo die Schemel der Füße ist, wo sollte er dann, versteht ihr? Da habe ich, als dann der Tempel, jetzt, Johannes Kapitel, zeig mir Johannes. Kapitel 1. Ich bin immer noch im 4. Mose. Ich zeige es euch gleich. Da würde ich Buße tun. Also wenn es auf dem buchstäblichen 3. Tempel, wenn er gebaut werden sollte, nehmen wir an, sie kriegen es echt hin und es bricht kein Weltkrieg aus. Was einfach unvorstellbar ist, ja, momentan. Aber das ist ja noch kein Ding. Nur weil wir es nicht vorstellen können, heißt noch nicht, dass es nicht passiert. Gell? Es passieren Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Das ist noch kein Argument.
Aber ich verstehe nicht, was meinst du, es wird kein dritter Tempel auf oder vierter oder fünfter aufgebaut werden?
Ja. Nee, doch. Nur wird da ist.
Da kommt nicht mehr die Herrlichkeit Gottes. Oder das ist nicht der
ganz kurz.
Tempel,
ja, ja. Also der Tempel in Hesekiel ist nicht das, was für gemein als der dritte Tempel erwartet wird, der in Jerusalem dann auf dem Felsendom gebaut wird. Warum? Ja. Das ist ein Riesenthema. Ja. Und wenn ich euch nur dazu anstoße, darüber nachzudenken, dann bin ich schon froh.
Aber ich möchte euch ein paar Lösungsansätze euch geben. Johannes Kapitel 1. Ich zeige euch die Verbindungen. Ich hoffe, bei mir ist es so, das ist alles verlinkt irgendwie, aber ich weiß nicht, ob ich die Verlinkung so gut euch rüberbringe. Und das erscheint oft so, dass ich dann irgendwo da abschweife. Aber das ist so ein Gebilde. Das ist so in meinem Geist ein Bild und die Dinge gehören zusammen, aber ich betrachte sie halt aus verschiedenen Perspektiven und darüber staune ich, weil die gehören zusammen. Die werden in Christus, das ist faszinierend, die haben alle einen Punkt, wo sie da treffen. Und von daher, egal aus welcher Perspektive du das betrachtest, du kommst, diese Dinge werden miteinander verknüpft. Schaut mal, im Anfang war das Wort und das Wort bei Gott. Wo sind wir? In der Schöpfung, wir sind in das Buch Mose, oder? Und schaut mal, Vers 3. Und alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nichts, das geworden ist. So, es wurde geschaffen. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht. Und merkt ihr, wie diese Dinge hier zusammenkommen? Dieses Leben, das das Leben möglich macht, ist das Licht. Und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da das wahre Leben, das wahre Licht, das wahre Leben den Menschen bringt, das, worauf man angewiesen ist, das hat man nicht erkannt, was der Mensch braucht, um überhaupt leben zu können. Es ist nicht die Sonne. Stellt euch vor, wir brauchen die Sonne nicht, wenn wir Jesus haben. Das ist doch Wahnsinn. Ja? Herrlich. Und jetzt schaut mal Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch. Jetzt, dieses Wort, das Leben ist und Licht ist, wird Fleisch. Und wir sind jetzt in Weihnachten sozusagen, gell? Und wohnte unter uns. Jetzt. Wohnte, ich will es andersrum sagen, und zeltete inmitten unter uns. Anders ausgedrückt. Das Zelt der Begegnung ist in der Mitte. Wo sind wir bei 4. Buch Mose Kapitel 2, die Lagerordnung? Was ist in der Mitte? Das Zelt der Begegnung. Es ist in der Mitte. Und das Volk lagert drumherum. Aber woher kommt das? Woher kommt denn die Herrlichkeit und all? Vom Osten. Warum Osten? Juda Christus. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit, Shekina, angeschaut. Eine Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jetzt möchte ich euch vorstellen, das wahre Zelt Gottes bei den Menschen ist Jesus. Die Stiftshütte ist ein Bild auf. So, jetzt habt ihr den Schlüssel, um diese Stiftshütte zu verstehen. Was ist diese siebenarmige goldene Leuchter? Was sind die Schaubrote? Ich bin das Licht, ich bin das Brot und ich bin der Tisch der Gemeinschaft mit ihm. All diese Dinge, der Sühnedeckel, Gnadenthron, wer ist der Christus? Oder was ist der Tempel? Das ist Christus. Und so wie der Stiftshütte oder der Tempel in der Mitte des Volkes war und da man Gott begegnete, von da Gott mit dem Volk redete. Warum? Weil da Sühnung stattgefunden hat, Vergebung stattgefunden hat, Rechtfertigung, Heiligung stattgefunden hat. Genauso kommt das wahre Zelt, jetzt kommt das eigentliche Zelt vom Himmel herab, das eigentliche, nach dem Muster alles gemacht worden ist. Und das ist Christus. Und zeltete, eigentlich heißt zeltete unter uns, schlug sein Zelt auf, schlug das Allerheiligste auf. Und wisst ihr, woher dann die Schechina Gottes kam, die Herrlichkeit Gottes? Wisst ihr, was an der Taufe passiert? Als der Geist Gottes kam und dieses Allerheiligste gesalbt hat? Welcher wahre Zerubabels Tempel bekam nicht? Warum? Weil der wahre Gott, Ort der Gnade da war. Und jetzt, dann gehen wir in die Pause. Das wahre Zelt ist Christus. Und wisst ihr, was aus diesem Zelt wird, was dieser Christus baut? Was musste David dann oder Salomo dann bauen? Aus dem Zelt wurde ein Tempel, ein Haus. Und wisst ihr, was der wahre Salomo
baut ein Haus. Und dieses Haus ist die Gemeinde. Und jetzt überlegt man, was passiert an Pfingsten? Als die Gemeinde, als die Gemeinde aus Juden und Heiden bestätigt und verkündigt worden ist, dann kam die Herrlichkeit Gottes und erfüllte das Haus. Jetzt, das ist der Tempel. An wie vielen Stellen spricht der Paulus und sagt, wisst ihr nicht, dass ihr den Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Petrusbrief, lebendige Steine erbaut zum geistlichen Haus. Nachdem also Jesus gekommen ist und das eigentliche Zelt aufgerichtet und angefangen hat, das eigentliche Haus, nämlich den Tempel zu bauen, darf ich euch fragen, wie viel Sinn macht das noch? Nicht so viel, gell? Ja, aber immerhin, dann hat man halt, wo man greifen kann, wo man hinpilgern kann. Weil das erste Haus ist ans Gesetz gebunden, das zweite Haus an die Gnade. Erster Bund, zweiter Bund. Also wer gerne nach Jerusalem will und dieses Haus bauen will, das muss sich unter, stellt sich uns unter das Gesetz. Ich nicht so gerne. Ich kriege ein Problem damit einfach. Von daher, und dieses Haus, das ist Hesekiel übrigens. Und vorher kommt die Herrlichkeit zu diesem Haus vom Osten. Und der Herr Jesus Christus, ist er gekommen oder nicht aus dem Stamm Juda? Er ist doch da. Ist doch herrlich, oder? Wenn wir uns auf Jesus ausrichten, auf das, was die Schrift über ihn lehrt, würden wir merken, wie viele Verheißungen wir schon haben und nicht erst warten müssen. Wir haben einen herrlichen geistlichen Segen in Jesus Christus. Pause.